Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Gerrit Halbach und passend zu unserem heutigen Thema Transfer Pricing und Sustainability sind bei mir Ann-Kathrin Barth aus dem Bereich Transfer Pricing, so wie ich, und der Robert Kammerer aus dem Bereich Sustainability. Bei PwC ist Transfer Pricing auf der Tax und Legal Plattform zu Hause und für das Themenfeld Sustainability gibt es eine eigene Plattform, in der der Robert beheimatet ist. Das mal kurz zur Einordnung. Somit haben wir die richtigen Leute für unser heutiges Thema zusammen und wir können direkt in das Thema reinspringen. Deswegen ganz lockere Frage an dich, Robert, zur Einordnung, über die du wahrscheinlich Stunden referieren könntest. Was ist ESG, was ist Sustainability? Vielleicht könntest du uns aber versuchen, eine kleine Einordnung zu geben und die Verwendung auch der Begrifflichkeit ESG als Synonym für Sustainability kurz näher zu bringen.
Ja, vielen, vielen Dank, Gerrit, und erstmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite in die Podcast-Community und vielen Dank, dass ihr mich heute hier auch eingeladen habt. Also in der Tat, ich meine, wir unterscheiden immer zwischen Nachhaltigkeit, Sustainability und natürlich ESG. Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, den es schon sehr, sehr lange gibt und der zielt vor allem natürlich ab auf ein nachhaltiges Wirtschaften eines Unternehmens, auch einen nachhaltigen Ressourcenumgang, sodass wir im Prinzip einen ausgewogenen Einsatz von Ressourcen haben und im Prinzip Idealvorstellung wäre immer, dass wir natürlich nicht mehr verbrauchen, als der Planet uns tatsächlich an natürlichen Ressourcen gibt. Aber wie man natürlich momentan weiß, insbesondere über die Earth Shoot Days und etc., verbrauchen wir deutlich mehr Ressourcen, als uns unser Planet eigentlich gibt. Deswegen ist natürlich das Thema nachhaltiges Wirtschaften kommt immer mehr natürlich jetzt in das Zentrum der Unternehmen. Und viele bedienen sich eben dann der einzelnen Akronyme E, S und G. Da steht eben E für Environment, S für Social, G für Governance. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was da so dahinter steckt. Es gibt ja diverse Rating-Agenturen, die Unternehmen nach diesen Themenbereichen durchaus auch bewerten, intern und extern. Und unter dem E, also Environment, Umwelt, sind solche Themen subsumiert, wie beispielsweise der Klimawandel, aber auch die natürlichen Ressourcen wie Wasser, Biodiversität, aber auch den Einkauf von Rohstoffen beispielsweise. Es geht weiterhin so Pollution und Waste-Thematiken, also Abfall und Verschmutzungssachen. Die kennt man natürlich auch sehr, sehr gut aus Elektronik oder Mikroplastik. Das sind solche Themen, die damit reinfallen. Und wenn man jetzt das Thema S beispielsweise nochmal ein bisschen aufbricht, viele Themen ranken sich hier um natürlich die Arbeitnehmer in den Unternehmen. Also sprich, gibt es Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in den Unternehmen? Ist das gewährleistet? Aber auch beispielsweise viele Produkteigenschaften, Produktqualität, Produktsicherheit. Hier diese Themenstellungen sind in dem Social-Themenkomplex immer mit dabei, wie auch beispielsweise Social Communities, also ein Unternehmen, das sehr lokal in einer Gemeinde arbeitet und dort Gewerbesteuern leistet, hat natürlich auch, einen gewissen Auftrag und eine gewisse Verpflichtung in dieser Gemeinde hier auch ansässig zu sein, Gutes zu tun und eben Gewerbesteuern zu leisten. Letzter Aspekt, vielleicht noch das Governance eben. Dort sprechen wir immer über Corporate Behavior, also wie stellen sich Unternehmen tatsächlich in ihrem Wesen und in ihrem Wertbeitrag nach? Handeln sie ethisch oder handeln sie ausschließlich profitorientiert und vernachlässigen da vielleicht andere Kriterien? Das war jetzt natürlich sehr, sehr viel Input. Generell, wie gesagt, dienen die Themenschwerpunkte E, S und G eben einem Unternehmen auch ein gewisses Rahmenwerk, ein gewisses Wertekonstrukt aufzubauen, das neben den finanziellen Kennzahlen eben die nicht finanziellen Themenstellungen durchaus in Einklang bringt.
Ja, super. Vielen lieben Dank, Robert. Das war schon mal super hilfreich für die Einleitung oder für die Einordnung. Um das kurz aus Verrechnungspreissicht mal zu spiegeln. Bei uns TP-Lern geht es ja zentral um die Fragestellung, wer übernimmt welche Funktionen, trägt welche Risiken und setzt welche Wirtschaftsgüter, materiell oder immateriell, ein. Und das muss dann die Basis für die angemessene Bepreisung von grenzüberschreitenden konzerninternen Transaktionen darstellen. Somit stellt sich dann auch die Frage in dem Kontext von Sustainability und ESG, sind das denn ganz neue Funktionen im Bereich ESG, die Unternehmen jetzt erstmalig aufbauen, oder wie würdest du das aus deiner Praxiserfahrung dort einschätzen?
Ja, also das muss man auch wieder ein bisschen differenziert sehen. Also solche Themen wie EHS oder also Environment Health Safety Funktionen, die gibt es natürlich in produzierenden Unternehmen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich meine, die Einsicht, dass natürlich gewisse Arbeitssicherheitsstandards, Umweltstandards eingeführt werden müssen in Unternehmen, gerade natürlich produzierenden Unternehmen, ist nicht neu. Diese Funktionen gibt es und diese Funktionen sind sehr, sehr wichtig. Und die, sag ich mal, sind natürlich auch in allen Werken, in allen Einheiten schon von jeher unterschiedlich stark ausgeprägt, aber vorhanden. Was jetzt neu natürlich dazu kommt, ist, neben den steuerungsrelevanten Größen, Umsatz, Gewinn, Ertragsbeiträge, kommen natürlich jetzt insbesondere die nicht finanziellen Themenstellungen immer mehr auch in die Unternehmenssteuerung hinein. Was meine ich genau damit? Also wir haben natürlich neben den reinen Kosten, haben wir natürlich auch sogenannte Umweltkosten oder CO2-Preise, die jetzt nach und nach in die einzelnen Profit and Loss Statements mit eingerechnet werden müssen. Also unter gewissen Überlegungen müssen wir immer wieder schauen, dass jetzt neue Themenstellungen rund um das E, S und G in die Unternehmenssteuerung mit einfließen. Da, sage ich mal, sehen wir momentan in vielen Unternehmen, dass natürlich ein gewisser Ressourcenaufbau stattfindet. Es gibt, sag mal, Experten, die natürlich in den einzelnen ES- und G-Themenstellungen auch steuerungsrelevante Inhalte hiermit mit beeinflussen. Wir haben durchaus mittlerweile Sustainability-Abteilungen von stattlicher Größe in einzelnen Unternehmen, die dann eben dem Vorstand, der auch oftmals ein sogenannter Chief Sustainability Officer ist, oder aber auch natürlich unterhalb des CEOs eines Unternehmens rangiert, die dann eben steuerungsrelevante Inhalte für das Vorstandsboard oder für das Board of Management hier generell mit hineingeben. Und diese Funktionen sind in der Tat neueren Charakters. Wir sehen, dass in den letzten 2-3 Jahren durchaus hier Ressourcen aufgebaut werden. Vor allem ist noch wichtig, dass die Finance-Abteilung natürlich auch einen gehörigen Anteil an den nicht finanziellen Wertströmen und Kennzahlen nimmt. Klar, aus der Erfahrung heraus rund um das Controlling von finanziellen Kennzahlen ist dort natürlich ein gewisser Wissensvorsprung da, wie man mit Kennzahlen umgeht, wie man mit Daten umgeht und diese interpretiert und in entscheidungsrelevante Informationen überführt. So ist es eben zweigeteilt. Also es werden weiterhin Funktionen, die schon immer bestehen, natürlich ausgebaut, weiterhin auch in der Wertigkeit steigen und gleichzeitig wird es immer wieder neue Funktionen geben, die noch nicht da waren, die eben dann on top kommen. Am Ende ist es wichtig, dass die Unternehmen natürlich nicht einfach nur funktionieren, sondern eben auch den Beitrag für die Gesellschaften eben messbar machen. Wir sprechen hier immer wieder von Beitrag in die Gesellschaft, Beitrag für einzelne ESG-Themen. Und das ist eben neben den reinen, betriebswirtschaftlichen und umsatzorientierten Kennzahlen auch mehr und mehr die Aufgabe der Unternehmen, diesen Beitrag in das gesamtunternehmerische Wirtschaften mit hineinfließen zu lassen.
Danke, Robert, für deine Ausführungen. Das ist aus meiner Sicht, hast du das relativ klar und deutlich dargestellt und es ist verständlich. Wenn wir das Ganze jetzt machen, nochmal tiefer legen, also aus Verrechnungspreissicht, wie ist das denn? Umfassen denn diese genannten Funktionen von dir auch das Management und die Kontrolle von ESG-Risiken? Und wie beeinflussen diese ESG-Funktionen denn das Risikoprofil von Konzernen?
Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Auch etwas umfangreich natürlich. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Also das Thema von operativen Risiken und insbesondere Umweltrisiken oder auch Governance-Risiken, also sprich Compliance-Risiken, auch soziale Risiken, das ist ja erstmal nichts Neues. Die Unternehmen haben seit jeher mit diesen Risiken zu arbeiten und diese natürlich in ihre Entscheidungsprozesse zu integrieren. Das ist erstmal nichts Neues. Wichtig ist mittlerweile, dass aber, die Risiko Höhe oder das, die potenzielle Schadensausmaße, die diese Risiken einnehmen können, durchaus wachsen. Und das sehen wir natürlich insbesondere aus klimainduzierten Risiken. Ich möchte nur kurz auf das Ahrtal-Hochwasser hinweisen. Dort sind natürlich in ganzen Landstrichen auch produzierende Unternehmen abgeschnitten worden von Produktionsanlagen, natürlich neben den ganzen persönlichen Tragödien, die dort stattgefunden haben, aber natürlich auch tatsächlich Wirtschaften. Wir hatten auch die Dürreverhältnisse, Niedrigrhein oder Niedrigwasser im Rhein, die ganze Industriezweige bedroht haben hier in Deutschland, weil die Lieferketten nicht mehr funktioniert haben, die Rheinschifffahrt wichtige Güter nicht mehr voranbringen konnten. Solche Risikohöhen von typischen Risiken, dass die steigen, das sehen wir momentan in breiter Fläche. Und das ist natürlich genau das, was die Unternehmen jetzt in ihre Informationen, in ihre Steuerungsinformationen, in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen müssen. Während vor, sag ich mal, 6-8 Jahren mir noch jeder gesagt hat, naja, kommen wir jetzt bei einem Risikoassessment bitte nicht mit Erdbeben oder Umwelt oder Überflutung oder sonstigen Risiken. Die möchte ich nicht betrachten, die möchte ich schon gar nicht irgendwelche Rückstellungen dafür einpreisen. Ist das heute durchaus gang und gäbe, dass diese Themen durchaus in die Risikoberichterstattung Einfluss oder einfließen und dort auch eben Relevanz haben. Ganz, ganz pragmatisch aber auch für einzelne Industrien, jetzt beispielsweise im Chemie oder in der Fashion-Industrie, sehen wir natürlich auch deutliche Anpassungen auch der Grundgarne oder der Grundstoffe, mit denen produziert wird. Ich möchte nur auf zum Beispiel wasserabweisende Kleidung hinweisen, Mikroplastik. Das sind Themenstellungen, die jetzt auch direkt ins Product Design hineinfließen, natürlich auf der Risikoseite wie auf der Chancenseite. Beispielsweise aber auch Automotive-Industrie, natürlich Verbrennermotor versus E-Mobility versus möglicherweise Wasserstofffahrzeuge. Das ist auch auf der einen Seite risikoorientiert, auf der anderen Seite natürlich chancenorientiert.
Ja, das ist sehr interessant. Vielen Dank, Robert. Also aus deinem Beispiel habe ich nochmal eindeutig verstanden, und es geht ja auch eindeutig hervor, dass Risikokontrollfunktionen im Zusammenhang mit ESG-Nachhaltigkeit extrem wichtig sind und letztlich erfolgsentscheidend. Und aus Verrechnungspreissicht fragen wir uns ja immer, welche Konzerngesellschaft führt welche Funktionen aus und wer trägt die damit zusammenhängenden Risiken? Wie ist denn hier deine praktische Erfahrung, Robert? Wo sind denn diese ESG-Funktionen bisher angesiedelt? Ist das eher ein zentral durch die Konzernmutter gesteuertes Thema oder beobachtest du dort auch dezentrale Entwicklungen?
Ja, das ist auch nochmal eine sehr, sehr spannende Nuance zu dem Thema. Natürlich finden die Risiken dort statt, wo die Wertschöpfung stattfindet. Das ist in vielen, vielen Fällen natürlich. Ich rede jetzt von dezentral oder von lokal, also sprich dort in den fertigenden Einheiten, wo eben die tatsächliche Leistungserbringung auch stattfindet. Das ist natürlich auch zu einem gewissen Maße in der Zentrale. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass viele der Risiken natürlich eher dezentral erstmal vorkommen, wir aber natürlich über Aggregation und Kumulation von solchen Risiken, auch über die einzelnen Effekte der Risikoverstärkung, dass wir da natürlich eine gewisse Risikotragweite auf Unternehmensebene immer wieder feststellen können. Generell ist natürlich, die Risikosteuerung ja Gesamtaufgabe des Vorstandes. Dementsprechend müssen diese auch in Summe natürlich als Risikoinformation dem Vorstand zur Verfügung stehen. Dafür braucht man geeignete Risikomanagementsysteme, geeignete Daten natürlich auch, geeignete Schätz- und Szenariomöglichkeiten, aber eben auch natürlich die Verantwortlichkeit für das Managen der Risiken muss durchaus weiterhin dezentral in einzelnen Einheiten vorliegen. So haben wir eben ein Zusammenspiel zwischen zentralen Funktionen und dezentralen Funktionen. Und gerade momentan hinterfragen auch viele kapitalmarktorientierte große Konzerne in Deutschland, ob die Allokation der Themen, also die Verantwortungszuweisung zur zentrale oder zur dezentralen Leistungserbringung, ob die richtig und vor allem auch effizient und effektiv ausgestaltet ist. Das ist momentan ja eine der Kernfragestellungen. Wir kommen später ja nochmal auf die Regulation und auf die Transparenzanforderungen, beispielsweise aus einer CSRD. Ich habe natürlich heute viel mehr Einsicht und auch Transparenz in Nachhaltigkeitsthemen, als ich noch vor vielen Jahren hatte. Und deswegen hinterfragen natürlich gerade heute die Firmen viel, wie viel muss ich noch zentral managen, wie viel kann ich dezentral als Verantwortung in die Einheiten übergeben. Und das ist momentan genau das Spannungsfeld, mit dem wir uns in vielen, vielen Projekten auch auseinandersetzen.
Ja, Robert, das ist super spannend, weil das sind wirklich auch für uns immer diese Fragen, ne? Wer macht wo was wie? Ja, und diese Verteilungsthematik ist schon sehr entscheidend für uns. Vielleicht können wir mal nochmal einen kleinen Schwenk auch nochmal machen, weil auf der Basis stellt sich ja für uns dann als Verrechnungspreisexperten immer die Frage, wie profitabel oder welche Profitabilitätserwartung dürfen wir eigentlich an die Unternehmen ranheften? Ja, und da ist mir so ein bisschen dieses Zitat, und das ist nicht mein Zitat, das ist ein großes Zitat aus der ESG-Gruppe, auch von glaube ich, von PwC geprägt, in den Ohren liegt mir da, nachhaltig ist das neue profitabel. Ich weiß, Anne, wie siehst du das da in deiner TP-Praxis auf einzelne Konstellationen runtergebrochen? Wir haben ja typischerweise irgendwie Auftragsfertiger, Vertriebsgesellschaft etc. vor der Flinte. Wie siehst du dort, dass das Thema Nachhaltigkeit schon angekommen ist?
Also wir haben das Thema, sehe ich häufig bei Benchmarking, dass wir uns ja letztlich fragen, wenn wir ein Routineunternehmen haben, wo wir eine Benchmarking-Studie erstellen, beispielsweise ein Auftragsfertiger, der im Auftrag eines anderen Konzernunternehmens fertigt. Aus Verrechnungspreissicht würden wir das ja eher als Routineunternehmen sehen oder ist es ein Routineunternehmen, das einen kleinen, aber stabilen Gewinn erwirtschaften sollte, häufig etwa bei Cost plus 5. Da fragen wir uns schon, sollte ein Auftragsfertiger Anreize haben, nachhaltig zu arbeiten und wenn er nachhaltig arbeitet, soll er dafür eine höhere Vergütung erhalten als der Auftragsfertiger, der eben eher konventionell noch unterwegs ist. Und unsere Antwort hierauf ist, dass uns bisher eigentlich die Daten fehlen, um solche Unterschiede dann auch messbar zu machen. Und ich denke, hier wird noch eine Vergleichbarkeit und eine Standardisierung benötigt, die vielleicht oder hoffentlich in den nächsten Jahren in der Datenverfügbarkeit dann auch analysierbar wird. Robert, wie ist denn deine praktische Erfahrung damit? Habt ihr da schon Datensätze, um solche Unterscheidungen und solche Analysen zu fahren auf Basis von Profitabilitäten und Profitabilitätsunterschieden? Oder tappt ihr da auch noch etwas im Dunkeln?
Ja, wir knipsen gerade momentan das Licht an, würde ich mal sagen. Also in der Tat wir argumentieren seit vielen Jahren, Nachhaltigkeit ist das neue profitabel. Das ist absolut richtig. Davon sind wir auch im tiefsten Inneren überzeugt. Unternehmen müssen die Balance zwischen erwirtschaftetem Ertrag und auch Gewinn tatsächlich, sag ich mal, in Balance setzen zum Ressourceneinsatz und auch zu den Methoden und Behaviors, wie das Ganze erwirtschaftet wurde. Denn wir sehen in vielen, vielen Fällen dann tatsächlich starken Druck auf Unternehmen, die etwas über das Ziel hinausschießen. Ich möchte jetzt hier keine Unternehmen an den Pranger stellen, aber wenn man sich die Nachrichten und die News anschaut, sieht man da immer wieder Beispiele, wo entweder Lieferkettenprobleme oder aber Menschenrechtsthematiken angedacht werden oder eben Materialien, Materialknappheit, Ähnliches. Das ist auch, sagen wir, in den gesamten geopolitischen Streitigkeiten heutzutage leider immer auch ein auslösendes Moment. Jetzt haben wir natürlich in Europa, stehen wir jetzt in der Einführung der CSRD, also der Corporate Social Reporting Directive. Das ist natürlich, Corporate Sustainability Reporting Directive natürlich. Das ist natürlich ein wegweisender Moment. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben in Europa 600 kapitalmarktorientierte Gesellschaften, die gewisse Größenordnungen vorherrschen. Es werden dann auch in Deutschland natürlich noch sehr, sehr viele mehr. Wir gehen momentan von knapp 6.600 aus, die tatsächlich von der Corporate Social Sustainability Reporting Directive betroffen sein werden. Und das wird natürlich ein Vielmaß an an Daten generieren, die jedes Unternehmen auch im Gleichlaut und im gleichen Atemzug wie die anderen Unternehmen reporten muss. Also man sieht, wenn die Reporting-Verpflichtungen jetzt eingetreten sind, sehr, sehr gut, wie die einzelnen Unternehmen gegenüber den anderen, vielleicht in derselben Industrie, vielleicht auch als Wettbewerber, vielleicht aber auch als andere Industriezweig, in wesentlichen Nachhaltigkeitsthemenstellungen performen. Das ist beispielsweise natürlich jetzt auch bei der EU-Taxonomy. Wir ermitteln ja, sagen wir, in vielen Industrien eben den Anteil von sogenannten grünen Umsätzen, also Umsätze, die tatsächlich mit Nachhaltigkeitskriterien, vor allem aber Umweltkriterien und CO2 an der Stelle erwirtschaftet werden und die sogenannte grün ausgewiesen werden können. Auch das gibt natürlich eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Unternehmen und den einzelnen Kennzahlen. Auch da werden wir einen Wissensgewinn in den nächsten Jahren sehen, der uns sehr, sehr viel Möglichkeiten bietet, dann tatsächlich auch die einzelnen strategischen Entscheidungen für Unternehmen mit zu begründen. Vielleicht den letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Wir sehen auch viele Zusammenschlüsse in Industrieverbänden oder in ganzen Unternehmensgruppierungen, die durch zur Verfügung stellen von Plattformen, Datenpools tatsächlich offene Datenökosysteme darstellen. Und es ist natürlich ein großer Anreiz, sich auch als Zulieferer oder als höher in der Supply Chain angesiedeltes Unternehmen, sich solchen Industrieverbänden und Industrieinitiativen mit anzuschließen, um auf der einen Seite natürlich die Kundenbindung zu stärken im B2B-Kontext, aber auch natürlich, um, sag ich mal, eine gewisse Ersparnis in der Datenbereitstellung und in der Datengenerierung mit nutzen zu können. Immer nach dem Prinzip, die erhobenen Daten werden genau einmal erhoben von dem Unternehmen und einmal auf einer Plattform zur Verfügung gestellt und alle potenziellen Kunden können sich dann dieses Datenpunktes bedienen und sie eben in ihre Kennzahlensysteme dann wieder einfließen lassen. Ich will ein Beispiel machen. Wir haben überall die produktspezifischen CO2-Footprints, also die Beiträge, was in der Erstellung eines Produktes eben an CO2 verbraucht wird. Das kann ich jetzt entweder in diesem Produkt, dem Produkt anheften, in sogenannten Produktpässen. Das ist sehr, sehr positiv. Dann habe ich die Information einmal gespeichert und jeder, der das Produkt kauft, kann sich diese Information eben in seiner weiteren Wertschöpfung eben hinein integrieren und kann darauf zurückgreifen. Also solche Datenökosysteme, Datenpools sehen wir sehr, sehr häufig. Jetzt auch beispielsweise PwC hat an einem sogenannten Data Land mitgearbeitet, also einer Non-Profit-Stiftungsorganisation, die eben auch Daten verfügbar machen möchte zwischen den Lieferanten und den Kunden und hier als quasi Broker fungiert, ohne hier einen Gewinnerzielungseffekt beispielsweise.
Ja, jetzt hast du sehr viel über Daten erzählt. Das ist ja wirklich super spannend, weil wir natürlich auch einen Schwerpunkt auf Daten haben, ja, weil wir, wie gesagt, auch sehr stark auf immaterielle Wirtschaftsgüter abstellen bei Verrechnungspreisen. Und da stellen sich ja die typischen Fragen, ne? Datenverfügbarkeit, Datenownership, Datennutzbarkeit. Und wenn man über so große Datenpools, wie du auch gerade angesprochen hast, insgesamt spricht, stellt sich natürlich auch die Frage, wir suchen ja Use Cases auch für KI, ja, also da sind sicherlich gute und tolle Potenziale, auch damit umzugehen. Aus Verrechnungspreissicht dann immer auch die Frage, wer darf denn daraus was beanspruchen, ja, wenn wir über solche Datenökosysteme, war, glaube ich, der Begriff, den du verwendet hast, auch sprechen. Teilweise ist es aber auf dieser Reise, dieser ESG, Sustainability-Reise im Verrechnungspreisbereich noch in Anführungszeichen recht profan, dass es dann eher darum geht, wer hat denn aktuell welche Kosten zu tragen, die zentral anfallen. Ja? Und da erleben wir auch in den Gesprächen, die ich mit Unternehmen führe, sehr oft noch, dass es sich eher rausprägt, dass das eher als zentrale Kosten der Gruppenobergesellschaft behandelt wird aktuell. Ja, das ist aber wirklich, glaube ich, auch stark abhängig, von welcher Branche wir sprechen, weil die einfach auch unterschiedlichen Start oder Status auf dieser Reise haben. Aber gerade diese Investitionen in ESG werden auch vermehrt Richtung neue Produkte, neues IP etc. natürlich langfristig und mittelfristig wahrscheinlich auch schon gehen, sodass sich da natürlich auch wieder nochmal eine Frage für die Verrechnungspreise stellt. da wir jetzt über Verrechnungspreise sprechen, Anne, du hast vorhin schon ein paar Beispiele angesprochen, wo du das auch in der Praxis schon erlebst. Ich meine, du hattest aber auch nochmal spannend berichtet, dass du auch teilweise in Diskussionen auch mit Finanzverwaltung, Betriebsprüfung etc. auch schon das Thema Nachhaltigkeit teilweise streift, da das zumindest auch in vielen Bereichen als ein relevantes, sachgerechtes, stützendes Argument genutzt wird. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen.
Ja, gerne, Gerrit. Die Frage ist natürlich, wie sollen diese neu geschaffenen ESG-Funktionen in der Gruppe verrechnet werden? Und wir haben das häufig als Fragestellung in aktuellen Projekten und auch in der Diskussion mit den Finanzbehörden. Und ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Diskussion, ob zentrale ESG-Funktionen die Werthaltigkeit von Dachmarken denn stärken. Also vielleicht muss man hier ein bisschen weiter ausholen. Im TP-Bereich haben wir häufig die Fragestellung, ob Dachmarken, also beispielsweise der Konzernname, dessen Markenrechte häufig bei der Konzernmuttergesellschaft liegen, einen absatzfördernden Mehrwert für die Konzerntochtergesellschaften haben und entsprechend verrechnet werden müssen. Und wenn dies bejaht wird, erfolgt das in der Regel über eine umsatzbasierte Lizenz. Jetzt stellt sich hier die Frage, stärken diese zentralen ESG-Funktionen jetzt die Werthaltigkeit der Marke und kann dies dann als Argument für die Verrechenbarkeit einer Dachmarkenlizenzierung herangezogen werden? Und wenn das verneint wird, stellt sich dann die Frage, sind diese ESG-Funktionen dann gegebenenfalls als eine von der Dachmarke separat zu betrachtender Service zu verrechnen, ja. Oder wenn das Unternehmen sehr dezentral aufgestellt ist, können diese ESG-Funktionen dann als Management Services beispielsweise verrechnet werden. Das sind aktuelle Themen, die wir hier sehen.
Prima, super spannend, Anne. Jetzt haben wir so viele Fragen auch an den Robert gestellt. Vielleicht, Robert, hast du auch noch mal eine Frage in unsere Richtung im Sinne einer Nachhaltigkeit?
Ja, absolut, Gerrit. Und das brennt mir eigentlich schon seit längerer Zeit auf der Seele. Ich meine, man hat jetzt vor allem in den 10er-Jahren hat man viel über gewisse Steueroasen gehört. Unternehmen, die, sag mal, durch gewisse Steuergestaltung ihre Steuerlast natürlich alles im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten minimiert haben. Wir hören aber heute natürlich auch immer mehr die Anforderung, dass die Steuergestaltung auch einen Wertbeitrag natürlich zu, und jetzt komme ich wieder zu den Communities, also zu den Gemeinden oder zu den Orten, an denen sie ansässig sind, hier beitragen. Und die Fragen, die immer wieder natürlich jetzt in dem ESG-Kontext und in den Nachhaltigkeitsstrategie-Projekten auf uns zukommen, ist immer, gibt es denn so etwas wie eine Art faire Steuerpolitik? Gibt es etwas, wie ich beispielsweise grüne Steuern messen kann? Also jetzt in Analogie beispielsweise zu den grünen Umsätzen aus der EU-Taxonomie. Also gibt es irgendwann oder irgendwo bei euch die Überlegungen, gute Steuern von vielleicht nicht so guten Steuern zu unterscheiden? Und wenn ja, wie würdet ihr so etwas benennen an der Stelle?
Ja, danke für die Frage. Ein ganz spannendes, schwieriges Umfeld. Ja, es gibt, wie gesagt, Stichwort Fair Taxation, glaube ich, nicht die eine per se Definition, wenn es überhaupt eine Definition gibt. Ja, da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Marschroute. Aber in der Tat gibt es natürlich auf der einen Seite diese Grundkonstrukte, wie man auch dieses Thema reportingfähig bekommen kann. Ja, Stichwort GRI 207, dass man auch über Nachhaltigkeit im Steuerrecht reporten kann. Regelmäßig ist ja, das kennst du viel besser als ich, ja, im Rahmen dieser CSRD-Projekte stellt sich ja die Frage der doppelten Materialität. Ja, da wird man, schwierig zu sagen, aber eher selten zum Ergebnis kommen, dass Tax material ist. Ja, also gibt es sicherlich auch die Fälle, aber ne, muss dann auch im Einzelfall geklärt werden. Wenn das aber der Fall ist, und viele Unternehmen, selbst wenn es nicht materiell ist, nehmen das trotzdem fakultativ auf, dieses Thema, und reporten auch jetzt schon, da gibt es auch eine Studie von unseren Kollegen um Arne Schnittger und die Madeleine Kockroff, die da auch was veröffentlichen, im Sinne von, wie viele Unternehmen im DAX sozusagen auch statt fakultativ schon über Steuern berichten, über Steuernachhaltigkeit. Und dann ist dieser so ein Vierklang ist da drin. Ja, da geht es darum, Angaben über das Steuerkonzept an sich zu machen, Steuerstrategie, dann aber auch zu reporten über ein Tax-CMS-System. Das kennen wir ja alle auch im Steuerbereich, dass das ja hoch auf der Agenda ist, im Zweifel auch dann Erleichterungen sogar in Betriebsprüfungen auslöst. Dann aber auch die Frage, wie stark werden Stakeholder einbezogen? Ja, und ich glaube, wir erleben das auch, dass das Aufsichtsräte auch intensiv damit auseinandersetzen und sagen, ja, für uns ist Tax aber Material und wir möchten das auch reporten. Und Stichwort Messbarkeit, das hast du ja auch angesprochen, weil das alles andere bisher war, ist ja sehr qualitativ getrieben. Das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung, aber da sei das Stichwort Country-by-Country-Reporting genannt, die sogenannte länderbezogene Berichterstattung, die auch Teil des GRI 207 ist. Also wenn man über Nachhaltigkeit im Steuerbereich reporten möchte, dann ist das auch Teil dessen. Und da kann man schon natürlich spannende Erkenntnisse daraus ableiten im Sinne von, wo werden welche Steuern gezahlt? Und auch diese Vision, die haben wir schon, die du gerade auch angesprochen hast, dass es sicherlich einen Unterschied macht, ob ich 1 Euro in Land X an Steuern zahle, ja, oder in Land Y, ja, weil da stecken unterschiedliche Sustainability-Profile der Länder dahinter. Kann man messen anhand der UN-SDG-Goals, ja, etc. Aber da haben wir schon eine Vision, dass wir auch versuchen, aus der Richtung heraus steuerlich und auch verrechnungspreisrechtlich da unseren Beitrag in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu leisten. Damit kommen wir zum Ende eines kurzen Ritts durch die naturgemäß gegebene Vielfalt der Sustainability-Themen. Und dann damit auch die multiplen Anknüpfungspunkte für das Thema Verrechnungspreise. Herzlichen Dank an meine beiden Mitstreiter und Mitstreiterinnen von heute. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bleiben Sie uns wie gewohnt gewogen. Vielen Dank.